Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Stellen Sie sich vor, die mächtigsten Männer und Frauen treffen sich, aber über Klimaschutz wird nicht geredet. Das passiert gerade offenbar im japanischen Osaka beim G20-Gipfel. Ob das tatsächlich so ist, darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Japan. Außerdem, Wölfe sollen leichter abgeschossen werden. Heute berät der Bundesrat über eine geplante Gesetzesnovelle. Eine Frage, die dabei im Raum steht, können bald auch andere gefährdete Tiere leichter getötet werden? Dazu ein Interview mit Marie Neuwald vom Naturschutzbund Deutschland. Ampel oder Nutri-Score? Bundesernährungsministerin Klöckner will die Verbraucherinnen und Verbraucher befragen, welche Lebensmittelkennzeichnung sie sich wünschen. Wir stellen die unterschiedlichen Varianten vor. Wie klimaverträglich nach Kreta kommen? Wir berichten über einen Selbstversuch und im Verbrauchertipp erfahren Sie heute, was Schüler und Schülerinnen beachten müssen, wenn sie in den Ferien jobben wollen. Das sind die Themen der Sendung. Heute am Mikrofon ist Antran. Ich grüße Sie. Premiere heißt es heute in Osaka. Zum ersten Mal trifft sich die Gruppe der 20 mächtigsten Regierungschefs in Japan. Viel wird in diesen Tagen über eine mögliche Annäherung zwischen China und den USA spekuliert. Ein Thema, das dabei fast in Vergessenheit geraten könnte, der Klimaschutz. Mein Kollege Malte Pieper ist in Osaka und hat den ersten Tag des Gipfels begleitet. Herr Pieper, fällt der Klimaschutz unter den Tisch beim G20-Gipfel?
Könnte man meinen. Zumindest sind einige schon unter den Tisch gekrochen, um ihn da zu suchen. Denn das ist ein ziemliches Problem, dass der Klimaschutz hier eher in den Hintergrund gerät. Es ist so, es dominieren ganz andere Themen, beispielsweise der Handel, die Handelsfragen, die Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Aber auch das Treffen von US-Präsident Trump mit der Bundeskanzlerin war jetzt sehr, sehr, sehr frostig. Alles das, da ging es dann um die Krisen in der Welt, da ging es um einen möglichen Krieg am Persischen Golf mit dem Iran. Also all das stand hier im Vordergrund und vom Klimaschutz war bislang so gut wie nichts zu hören.
Und warum ist das Klima nicht wichtig genug?
Naja, es ist schon vielen wichtig und man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass so ein G20-Gipfel in dem Moment beginnt, wenn die 20 Staats- und Regierungschefs hier tatsächlich in Japan eingetroffen sind, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie sich an den großen Verhandlungstisch setzen, dass erst dann angefangen wird zu reden. Nein, es wird ja in Wirklichkeit schon seit Monaten geredet. Sitzen die Sherpas, das sind, wenn man so will, die Beauftragten der jeweiligen Regierungen zusammen, sondieren im Vorfeld, was ist machbar, was ist möglich, auf welche Gradzahl können wir uns einrichten, auf welche Prozentzahlen, dass das CO2 sinken soll, können wir uns einrichten. Und deshalb sind die Fronten auch relativ klar, die sich da gegenüberstellen. Da steht auf der einen Seite eben die Europäer, da steht Kanada, die einen sehr anspruchsvollen Klimaschutz machen wollen. Und ganz auf der anderen Seite stehen dann eben, das ist bekannt, die Vereinigten Staaten mit Donald Trump an der Spitze. Aber da gesellen sich inzwischen auch andere dazu. Auch Japan möchte bitte nicht zu anspruchsvoll beim Klimaschutz werden. Brasilien ganz genauso hat ein bisschen so das Lager gewechselt. Und wenn wir in die Verhandlungskreise reinhören, dann war es bislang immer so 19 gegen einen, also alle gegen die Amerikaner. Sie haben die Deutschen und nicht nur die Deutschen, auch die Franzosen, die anderen Europäer, sie haben im Moment Sorge, ob aus dem 19-1 möglicherweise ein 17-3 werden könnte, dass also das Lager derjenigen, die den Klimaschutz hochhalten, immer kleiner werden könnte.
Aber der Vorsitz ist ja gerade von Japan und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Klimaschutz auf die Prioritätenliste zu setzen. Wie sieht's damit aus?
Ja, das eine ist immer, ob man es auf die Prioritätenliste setzt. Das andere ist immer, was dann dabei rauskommt. Die japanische Klimaschutzpolitik übertrifft sich jetzt auch nicht in dem, was wir hier so mitbekommen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Japaner in ganz anderen Bereichen ebenfalls große Schwerpunkte legen. Stichwort Plastikmüll, den sie verbannen wollen, damit künftig eben nicht weniger Fische im Meer als Plastik durch die Gegend schwimmt. Da versuchen die Japaner viel mehr im Moment Akzente zu setzen, weil sie eben das Gefühl haben, Plastik, Einwegplastik verbannen. Das ist in einem Bereich, in dem man die Europäer auf ihre Seite kriegen kann. Die haben ja schon eine entsprechende Strategie verabschiedet. Ab 2021 wird es ja kein Einwegplastik bei uns mehr geben. So ist der Plan. Keine Einweggabeln, keine Einwegteller. Aber man denkt eben jetzt, und davon geht man aus, dass man auch die Amerikaner mit dazu bekommen kann, denn entsprechende Initiativen gibt es auch auf der anderen Seite des Atlantiks, auch beispielsweise schon in Kalifornien, wo man ja immer ein Stück weiter ist. Und deshalb sagen eben die Japaner, wir versuchen es eher über den Modus Ausschuss Plastik zurückdrängen, alle in ein Boot zu bekommen. Da kommen wir im Moment weiter, als wenn wir nur auf den Klimaschutz setzen würden.
Also es bleibt kompliziert in Sachen Klimaschutz beim G20-Gipfel. Eine gemeinsame Abschlusserklärung rückt in weite Ferne. Aus Osaka berichtet Malte Pieper. Vielen Dank. Und wir bleiben in Japan. Am Wochenende Weltpolitik, ab Montag Walfang. Denn dann ist Japan nicht mehr Mitglied der internationalen Walfangkommission, die die kommerzielle Jagd auf Wale verbietet. Japan kritisiert, dass die Kommission sich zu sehr auf den Artenschutz der Wale konzentriere und nicht mehr um ihre eigentliche Aufgabe kümmere, den Bestand zu erhalten und die Tiere nachhaltig zu nutzen. Über 30 Jahre wurden nur zu wissenschaftlichen Zwecken Wale getötet, heißt es zumindest offiziell. Das waren zuletzt immer noch 5000 Tonnen Walfleisch im Jahr. Nun stehen Zwerg-, Sei- und Brightwale auf der Abschussliste. Umweltorganisationen sagen, die Waljagd gefährde das Überleben einiger dieser Walpopulationen im Nordwestpazifik. Neben Japan ist die kommerzielle Waljagd auch in Island und Norwegen erlaubt. Und Themenwechsel, Sie können bald mitentscheiden. Rotes Ampelsymbol für den Schokoriegel oder 5 Sterne für den Obstsalat. Solche Zeichen sollen es für Konsumenten und Konsumentinnen einfacher machen zu erkennen, welche Nährstoffe sich in Lebensmitteln befinden. Wie das genau in Deutschland aussehen könnte, ist unklar. Jetzt sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher abstimmen. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat gestern in Berlin verschiedene Modelle präsentiert. Anja Nils stellt sie Ihnen vor.
Ob Lebensmittel gesund sind, soll künftig auf einen Blick erkennbar sein. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner wünscht sich eine Kennzeichnung.
Das wird nicht die Nährwerttabelle ersetzen, die auf dem Rückenetikett quasi ist, sondern wir wollen es leichter machen, für die Ernährung günstige Lebensmittel rauszufinden.
Und dass mehr Menschen sich gesund ernähren, sei dringend nötig, unterstreicht Pablo Steinberg vom Max-Rubner-Institut für Ernährung und Lebensmittel.
Wir haben in diesem Land etwa 6 Millionen Diabetikerinnen und Diabetiker. Über 40% der Frauen übergewichtig. Bei den Männern noch dramatischer. Über 60%.
Eine Nährwertkennzeichnung sei neben zum Beispiel Sport ein Baustein, um die Situation in Deutschland zu verbessern. In anderen Ländern wird schon lange mit entsprechenden Labeln gearbeitet und die ersten Hersteller, wie zum Beispiel Iglo und Danone, verwenden das französische Nutri-Score-Kennzeichen auch auf ihren Produkten in Deutschland. Auch Nestlé möchte es in Zukunft benutzen. Es ähnelt dem Siegel für den Energieverbrauch eines Kühlschranks. Eine Skala von grün über gelb nach rot, unterlegt mit Buchstaben von A bis E, erklärt Luise Molling von Foodwatch.
Also der Nutri-Score funktioniert so, dass er eher günstige Nährwertbestandteile, also wie Ballaststoffe, wie Eiweiß zum Beispiel, mit eher ungünstigen Nährwerten verrechnet, also zum Beispiel Zucker, Fett und Salz. Und daraus ergibt sich dann ein Gesamtscore, der wiederum übersetzt wird in eine farbliche, mit einem Buchstaben unterlegte Kennzeichnung. Man sieht quasi auf einer Farbskala, wie gut das gesamte Nährwertprofil des Produktes ist.
Doch konnten in der Vergangenheit weder der Nutri-Score noch diverse Kennzeichen aus anderen Ländern Ministerin Julia Klöckner überzeugen. 12 derartige Systeme haben sich die Wissenschaftler vom Max-Rubner-Institut jetzt genauer angeschaut und 4 sind in der engeren Auswahl gelandet. Zu deren Verständlichkeit sollen jetzt auf Wunsch der Ministerin die Verbraucher befragt werden. Mit dem französischen Nutri-Score ist diese Kundin, die gerade Fischstäbchen mit einem hellgrünen B aus der Tiefkühltruhe eines Berliner Supermarktes zieht, eigentlich schon ganz zufrieden.
Weil man ja zumindest einen groben Überblick hat, ob das Lebensmittel für einen in Frage kommt oder nicht. Weil, wie es jetzt in Deutschland hier läuft, muss ich mir regelmäßig die Lesebrille raufnehmen und genau nachgucken, was da nun eigentlich drin ist. Und ich habe auch keine Lust, sämtliche Lebensmittel immer zu vergleichen.
Noch einfacher hingegen ist das skandinavische Keyhole-Modell, das ein gesundes Produkt ganz simpel mit einem grünen Punkt mit stilisiertem Schlüsselloch kennzeichnet, erklärt Pablo Steinberg.
Das ist eine Positivkennzeichnung. Und was da die Kollegen aus Norwegen gemacht haben, die schauen sich an, ob die Gehalte an Salz, Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker plus die Ballaststoffe, wie die abschneiden. Und wenn sie positiv sind, also unter dem Grenzwert sind, sehen sie die Markierung.
Bestimmte Produktgruppen wie Süßigkeiten werden in Skandinavien allerdings nicht gekennzeichnet und die Markierung ist freiwillig. Trägt ein Produkt keinen grünen Punkt, wollte das Unternehmen entweder nicht mitmachen oder das Lebensmittel wurde nicht positiv bewertet. Kurzfristig werden hierzulande die Lebensmittel in den Supermarktregalen immer noch nicht übersichtlich gekennzeichnet sein, gibt Julia Klöckner zu.
Weil das eine Empfehlung ist und wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, europarechtlich das verpflichtend vorzuschreiben, Warum? Weil wir keine europaweite Regelung dafür haben.
Zudem ist unklar, was mit den Herstellern geschieht, die ihre Produkte auch in deutschen Supermärkten bereits nach dem französischen System kennzeichnen. Wenn die Bundesregierung eine Empfehlung für ein anderes System aussprechen sollte, könnte es in den Regalen noch unübersichtlicher werden als ohnehin schon.
Die verschiedenen Modelle zur Lebensmittelkennzeichnung hat Anja Nils vorgestellt. Stehen bald Fischotter, Biber und Kegelroppe zum Abschuss frei? Die Bundesregierung will das Bundesnaturschutzgesetz ändern. Anlass dafür waren vermehrte Wolfsangriffe auf Weidetiere wie Schafe. Darin ist geregelt, in welchen Einzelfällen auf streng geschützte Tiere geschossen werden kann. Umweltschutzverbände kritisieren die geplante Gesetzesnovelle, die heute dem Bundesrat zur Beratung vorliegt. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Marie Neuwald vom Naturschutzbund Deutschland, wieso demnächst auch Fischotter getötet werden könnten.
Also dieses neue Gesetz oder die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes hat ja als Ziel, die Ausnahme für Entnahmen umzustrukturieren, zu vereinfachen. Streng geschützte Tiere, da ist es bis jetzt äußerst schwierig, diese auch zu entnehmen, wenn es zu Problemen kommt. Aber aus unserer Sicht muss man doch sagen, dass die Vorkehrungen, die da bis jetzt getroffen werden können, also die rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben mit dem aktuellen Bundesnaturschutzgesetz, reichen auf jeden Fall aus für die Fälle, in denen eine Entnahme wirklich gerechtfertigt wäre. Wir sehen ja eher den Knackpunkt daran, dass die Kapazitäten bei den entscheidenden Gremien oder Behörden einfach nicht gegeben werden, dass einfach die wirklichen Richtlinien nicht klar definiert sind, was muss denn ein Fischotter oder zum Beispiel auch ein Wolf wirklich gemacht haben, um entnommen zu werden. Und da sehen wir eher den Knackpunkt und nicht in einer Gesetzesänderung.
Was muss er denn gemacht haben? Im alten Gesetz steht ja erhebliche Schäden, im neuen Gesetzesentwurf steht ernste Schäden. Was macht denn da den Unterschied?
Ja, das ist tatsächlich so die Frage. Ich habe da mit sehr vielen Juristen zu geredet und die Antwort war eigentlich überall, es ist eben Auslegungssache. Also auch das sind keine feststehenden Begriffe. Ernst wird eher in Verbindung gebracht mit existenzgefährdend. Da muss dann aber auch geschaut werden, existenzgefährdend für den einzelnen Betrieb, existenzgefährdend für mehrere Betriebe oder die Branche. Also es gibt da auch sehr viele Unsicherheiten, was denn diese Wörter bedeuten, diese Formulierungen. Und deshalb, ich sehe persönlich jetzt einfach nicht, wie diese Gesetzesänderung zu mehr Klarheit im Umgang mit problematischen geschützten Tieren führen soll.
Also kann man sagen, ab wann getötet werden darf?
Das kann man ja auch jetzt schon sagen. Es ist natürlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also wir plädieren dafür, dass wenn zum Beispiel ein Wolf, das ist ja das Thema, mit dem ich mich hier besonders beschäftige, mehrmals wirklich guten Herdenschutz überwunden hat, dann ist davon auszugehen, dass dieser Wolf das auch fortführen wird. Und man kann natürlich nicht vom Weidetierhalter verlangen, die Zäune immer höher zu machen, immer noch weiter zu verstärken. Irgendwo ist da auch Schluss. Und das wäre dann so ein Fall, wo man den Wolf auch entnehmen könnte. Das ist ja in den Managementplänen der jeweiligen Bundesländer auch schon geregelt. Mit den Weidetierhaltern unterstützen wir die Forderung, dass hier eine Vereinheitlichung stattfindet. Also dass nicht mehr jedes Bundesland so sein eigenes Süppchen kocht mit den Anforderungen an die Weidetierhalter, was Herdenschutz angeht, sondern dass hier ein gemeinsamer Weg gefunden wird.
Also Sie haben gerade gesagt, Ihr Spezialgebiet, das ist der Wolf. Für den ist eine Verschärfung der Gesetze gerechtfertigt?
Wir sehen es nicht gerechtfertigt, weil wir die Gesetzeslage, so wie sie jetzt ist, wenn sie wirklich angewandt wird, ist ja schon völlig ausreichend. Man darf sich das jetzt aber auch nicht so vorstellen, dass falls diese Gesetzesänderungen des BNHGs wirklich umgesetzt wird, wie sie jetzt da steht, dass dann auf einmal massenhaft Wölfe abgeschossen werden dürfen. Also so wird das auch dann nicht sein. Es ist trotzdem ein sehr enger juristischer oder rechtlicher Rahmen, in dem sich das dann noch befindet. Und was ja auch immer gerne vergessen wird, ist, dass ja nicht der komplette Ausnahmeparagraf 45 geändert wird, sondern nur ein Teil davon. Und in einem anderen Teil bleibt immer noch bestehen, dass zumutbare Alternativen zu dieser Entnahme oder nennen wir es beim Wort Tötung erst ausgeschöpft sein müssen. Und das ist beim Thema Wolf der Herdenschutz. Und deshalb, also an Herdenschutz führt einfach kein Weg dran vorbei. Das ist das A und O. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Bundesumweltministerium und das Bundeslandwirtschaftsministerium sich zusammensetzen, nicht um Gesetze zu ändern, die dann im Endeffekt doch wieder Jahre brauchen, bis Klarheit besteht, wie sie denn zu interpretieren sind, sondern dass sie sich zusammen an einen Tisch setzen, überlegen, wie können wir die Weidetierhaltung besser fördern, wie können wir den Herdenschutz voranbringen, was gibt es hier noch für Innovationen, die gefördert werden müssen, weil ich bin mir sicher, auch mit dem Herdenschutz, den wir jetzt schon haben, das ist bestimmt noch nicht das Maß aller Dinge. Wir kriegen das bestimmt noch praktikabler hin, vielleicht mit leichteren Netzen und so weiter. Aber wenn wir uns die ganze Zeit mit sowas wie Gesetzesänderungen, die im Endeffekt keinen praktischen Nutzen bringen werden und ganz viel Verwirrung und viele Kapazitäten fressen, bleibt einfach der Herdenschutz auf der Strecke.
Sagt Marie Neuwald vom Naturschutzbund Deutschland über die geplante Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, über die heute der Bundesrat berät. Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Passend dazu titelt die Wochenzeitung Die Zeit aktuell Reisen ohne Reue. Es geht darum, klimaverträglich von A nach B zu kommen, mit möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck. Greta Thunberg macht es vor, Reisen mit dem Zug statt mit dem Flugzeug. Katrin Sielke hat es auch ausprobiert.
Hallo. Ich möchte ohne Flugzeug nach Kreta reisen.
Die griechische Insel Kreta, ne?
Ja, Griechenland.
Zielbahnhof existiert nicht in dem Fahrplandat, also wir kriegen keine Verbindung dahin.
Wie würden Sie denn fahren?
Ich würde mit dem Flugzeug fliegen.
In 4 Tagen, Samstagnachmittag, muss ich spätestens in Korasvakion auf Kreta sein. Da startet nämlich mein Yoga-Urlaub. Weil das Luxus ist, will ich aufs Fliegen verzichten. Dabei habe ich 2 Ziele. Es soll unkompliziert sein.
Also Europa, obwohl es die EU ist, ist Zugfahren echt nicht leicht.
Klappt schon mal nicht. Wichtiger ist mir aber auch, ich will weniger CO2 verursachen als mit dem Flugzeug. Laut einem Online-Emissionsrechner muss ich dafür unter 503 Kilo bleiben. Das würde ich nämlich von Köln nach Kreta im Flieger verbrauchen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen im ICE der Deutschen Bahn am München.
Wann ich wo in welche Verkehrsmittel steigen muss, kann mir weder am Bahnschalter jemand sagen, noch die Interrail-App, noch die Routenplanung von Google. Deshalb stelle ich mir meinen eigenen Reiseplan zusammen und probiere es erstmal mit der Fahrt nach Ancona in Italien, die sich noch mit der Bahn-App ganz gut planen lässt. Start Mittwoch 4.22 Uhr morgens. Erste Verspätung, erste Panik, denn in München muss ich nochmal umsteigen, um wiederum in Bologna einen Zug zu erwischen.
In München wartet für Sie dann noch Opfer bereit. Würdest du die nach Bologna über Rosenheim Kufstein?
Immerhin. In München finde ich auch schnell Anschluss Richtung Ancona und heraus, dass ich nochmal 15 Euro zusätzlich für die Reservierung zahlen muss. Dabei kostete das Interrail-Ticket schon für 10 Reisetage mehr als 480 Euro.
Die Zugfahrt dauert 8 Stunden, ist sehr bequem für mich. Das ist zwar mal sehr schön, so ein Flug, wenn man Venedig mal von der großen Höhe aussieht, aber es steht nicht dafür.
In meinem Abteil sitzt Rolf, ein Unternehmer, der nach San Marino ins Ferienhaus will. Das Gespräch mit ihm und die österreichischen Alpen entschädigen die hohen Kosten und den Zeitaufwand. Das Netz gibt mir nur einen schlechten Überblick über Fähranbieter, die Interrail akzeptieren. Nach zig Versuchen klappt dann aber die notwendige Reservierung, sogar ohne Zusatzkosten. Inzwischen ist Mittwochabend. Ich rechne ehrlich gesagt nicht mehr damit, am Samstag anzukommen. Freue mich aber über 22 Kilo CO2, die ich an Tag 1 nur verbraucht habe. Ancona überrascht mich mit Straßenfest und Sonnenuntergang. Für die Nacht buche ich über Smartphone noch ein Hostel am Hafen, wo ich am nächsten Mittag auf die Fähre gehe. Es riecht nach Mittelmeer. Und auf der Fähre leider auch überall nach Sprit. Der Schornstein spuckt klebrige Wolken aus. Ich bin zum ersten Mal unsicher, ob meine Reise wirklich umweltfreundlicher ist. Der Emissionsrechner verrät mir, allein die nächsten 25 Stunden auf See kosten mich 244 Kilo CO2. Aber beim Anblick der griechischen Küste ist mir das fast egal. Jetzt bin ich in Patras und muss nach Piräus.
Does my Interrail-Ticket count here?
No.
Okay.
Es gibt nur Busse nach Athen. Einer sogar direkt nach Piräus und aufs Schiff nach Kreta. Macht wieder 88 Euro obendrauf. Was total super ist, ich kann mir jetzt sicher sein, dass ich morgen, Samstag früh, schon mal auf der richtigen Insel bin. Freitagabend. In Piräus geht's vom Bus auf die letzte Fähre. Für 67 Euro extra gönne ich mir in der Nacht eine Kabine. Und der Morgen, der hält dann endlich den kretischen Hafen von Chania bereit. Von hier aus nehme ich den letzten Bus meiner Reise und schaffe es tatsächlich. Samstag, 11 Uhr, ich bin am Ziel, Korasvakion, und total erleichtert. Nervös macht mich nur der Kassensturz. Ziel war ja, unter 503 Kilo CO2 zu bleiben. Und die beiden Fähren haben mich ziemlich runtergerissen. Am Ende komme ich auf 392 Kilo CO2. Weniger als fliegen.
Und das sind immer noch so viel wie 3 Monate Autofahren. Eine Reportage von Katrin Sielke.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Sommerferien. In Berlin, Brandenburg und Hamburg ist es schon soweit. Ab Montag ziehen 5 weitere Bundesländer nach. Dann haben tausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland frei. Aber nicht alle wollen 6 Wochen auf der faulen Haut liegen, sondern sie wollen arbeiten. Stichwort Ferienjob. Warum sie das machen und was sie dabei beachten müssen, hören Sie im Verbrauchertipp von Peggy Fiebig.
Also ich glaube, die meisten Teenager machen es, um ihr Taschengeld aufzubessern, weil wenn man vielleicht mal gerade sich irgendwas kaufen möchte, zum Beispiel einen Computer, dann ist es ganz gut.
Das sagt Luise. Sie wohnt in Berlin und geht auch hier zur Schule. Und sie hat klare Vorstellungen, wo sie in den Ferien gerne jobben möchte.
Also ich höre manchmal, dass man es auf dem Golfplatz machen kann. Das fände ich vielleicht ganz interessant. Oder was ich auch interessant fände, vielleicht in einem Restaurant als Kellnerin zu arbeiten.
In der Tat sind Tätigkeiten in der Gastronomie beliebt als Ferienjobs. Aber auch im Supermarkt, beim Regale auffüllen oder als Hundesitter trifft man Schülerinnen und Schüler an, die so während der Ferien ihr Taschengeld aufbessern. Erster Anlaufpunkt für die Suche nach einem Ferienjob ist meist das Internet, erläutert Tina Mahlgut. Sie arbeitet in der Abteilung Jugend und Jugendpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
Da gibt es verschiedene Suchmaschinen, aber wichtig ist es uns natürlich, dass man auch genau darauf achtet, was denn überhaupt ausgeschrieben ist. Also dass dann auch die Jugendlichen genau finden, welche Arbeitsbedingungen herrschen dort vor, welche Aufgaben werden dort gemacht.
Und sich auch mal im eigenen Umfeld umhört.
Natürlich ist es auch immer sehr, sehr hilfreich, einfach Freunde, Bekannte und die Familie zu fragen, denn auch die wissen ja, wie vor Ort die Arbeitsbedingungen in den Betrieben sind.
Wichtig zu wissen: Einen Vollzeitferienjob kann erst machen, wer 15 Jahre alt ist. Darunter, zwischen 13 und 15, dürfen Schüler maximal 2 Stunden, in der Landwirtschaft 3 Stunden am Tag arbeiten. Aber auch bei einem Vollzeitferienjob gibt es Einschränkungen. So sind nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz nur maximal 4 Wochen Arbeit pro Jahr erlaubt. Sandra Kunze ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und erklärt, was arbeitsrechtlich bei einem Ferienjob grundsätzlich gilt.
Zum Beispiel darf wirklich nur 8 Stunden am Tag gearbeitet werden, maximal 40 Stunden die Woche. Und es gibt ein Nachtarbeitsverbot. Und Nachtarbeit ist eben schon nach 20 Uhr. Ja, also zwischen 20 Uhr und 6 Uhr darf nicht gearbeitet werden.
Ausnahmen aber gibt es beispielsweise in der Gastronomie. Hier darf, wer mindestens 16 ist, bis 22 Uhr arbeiten. Und bei Sportveranstaltungen darf auch am Wochenende gejobbt werden. Aber auch dann darf die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten. Überstunden sind tabu. Genauso wie auch Tätigkeiten, die mit Gefahren verbunden sind, sagt Tina Mahlgut vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Bei Ferienjobs geht es darum, leichte Tätigkeiten auszuführen, also garantiert keine harten, körperlichen, schweren Tätigkeiten zu machen. Und auch mit Gefahrenstoffen dürfen Jugendliche auf keinen Fall umgehen. Denn es geht hier, dass die Entwicklung der Jugendlichen und die Gesundheit immer im Vordergrund stehen.
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Und der liegt ausgerechnet beim Geld. Bei Ferienjobs gibt es keinen Mindestlohn, erklärt Tina Mahlgut.
Mindestlohn gilt leider nicht für unter 18-jährige Jugendliche, die keine abgeschlossene Ausbildung haben. Das kritisieren wir schon seit Jahren, wir als DGB-Jugend, denn wir sagen, auch Ferienjobs müssen fair bezahlt werden.
Mit diesen Tipps zum Thema Ferienjob endet die heutige Sendung Umwelt und Verbraucher. Das türkische Verfassungsgericht hat die Inhaftierung von Deniz Yücel für illegal erklärt. Das wird ein Thema sein in den Informationen am Mittag, die hier im Programm folgen. Hier am Mikrofon war Antran. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.